Zickzack, der H&H-Cologne-Podcast mit Katrin Schön.
Ja, herzlich willkommen hier auf der Talkbühne und dann den Zuhörern, Zuhörerinnen später auf den Ohren bei unserem Podcast, denn der Frank macht ja auch einen Podcast. Also mehr Multichannel geht heute gar nicht. Ja, Innovation im Handel und Einkaufsszenarien von morgen. Dafür brennt Frank Rehme bereits seit mehr als 30 Jahren. Große Marken fragen ihn als Speaker an. Er ist Autor, berät Unternehmen zu aktuellen Trends im Einkauf und entwickelt selbst neue Konzepte. Nicht verwunderlich also, dass sein zweiter Vorname inzwischen Handelsexperte ist. Wie der Bahnchef, der heißt ja, so bist du der Handelsexperte. Und da wir bei der H&H Cologne die Besten hören und von ihnen lernen wollen, freue ich mich besonders, dass er heute den Weg nach Köln gefunden hat. Ganz herzlich willkommen, Frank Rehme.
Ja, danke auch für die Einladung, Katrin. Freut mich immer, bei so einer tollen Messe auch zu sein. Und ich bin gespannt auf unseren Talk jetzt.
Guck mal, ich habe was ganz Kleines in der Tasche. Weißt du, was das ist?
Das ist ein Wollknäuel.
Das ist ein kleines Wollknäuel, ja. Das ist eigentlich ein Maschenmarkierer,
Mit
dem die Stricker ihre Maschen markieren, wenn sie zielen.
Okay.
Hast du denn, bevor du hier eingeladen wurdest von uns zur Handarbeit und Hobby, irgendeine Berührung mit dem Thema Handarbeiten schon gehabt?
Oh ja, sehr sogar. Und zwar, ich erinnere mich noch, ist schon viele, viele Jahre her. Ich war junger Vater, erste Haus wurde gebaut. Und da waren die Mittel recht knapp, aber ich war durchaus immer daran interessiert, irgendwie coole Klamotten anzuhaben. Und damals gab es noch so, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber damals gab es so Zeitungen, wo du Schnittmuster drin hattest und unter anderem.
Also das gibt's zum Beispiel von Burda, die hier gegenüberstehen,
Okay.
Die dieses Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum sogar damit feiern. Also von daher, ja, das gibt es nach wie vor.
Genau, und ich bin dann hingegangen und habe mir ein paar Stoffe gekauft, dieses Schnittmuster. Eine Nähmaschine habe ich mir von meiner Mutter geholt und dann habe ich angefangen, ja, erstmal selber irgendwie zu nähen. Und dann die ersten zwei habe ich natürlich für die Tonne gemacht. Aber die dritte, die war dann richtig gut. Und dann bin ich auch angefangen, habe mich über Hosen dann an Westen auch rangetraut und hatte schon so praktisch meine eigene kleine Modemarke ins Leben gerufen.
Ach, mega. Also keine Angst, keine Scheu gehabt, direkt das selber auszuprobieren.
Ne, ich besitze auch immer noch eine Nähmaschine. Allerdings mache ich da so kleine Reparaturen, weil bis ich irgendwo mal an einer Änderungsschneiderei, die auch immer weniger werden, vorbeikomme, habe ich das eben schnell selbst gemacht.
Das Schnittmuster.
Wie kommt man denn vom Bergbau und der Ausbildung zum Ingenieur zum Einzelhandel?
Oh ja, das ist eine lange Geschichte. Also ich bin ja jetzt schon 48 Jahre im Berufsleben. Bin mal gestartet, ganz klassisch, so mit 15 Jahren eine Lehre gemacht im Bergbau. Habe auch lange unter Tage gearbeitet. Bin dann über verschiedene Stufen unseres deutschen Bildungssystems irgendwann mal Ingenieur geworden. Habe dann Spezialprojekte gemacht im Bergbau, damals in der IT sehr stark. Und bin über die IT dann in den Handel reingekommen und irgendwann hat der Handel, damals die Metro Group, bei der bin ich gelandet, die hat dann irgendwann gesagt, Mensch, wir müssen sehr stark in das Thema Innovation investieren, wir müssen jetzt ein Innovationsteam aufbauen und Innovation war in den Köpfen der Menschen damals irgendwas mit Technik. Und hat man gesagt, Mensch, wir haben doch da so einen Ingenieur rumlaufen, dann nehmen wir den doch einfach dafür und so habe ich dann den Innovationsbereich geleitet und Future Stores gemacht. Und auch nach meinem Ausscheiden aus der Metro 2013 dann dieses Thema immer weiter begleitet.
Ja, wir hatten heute wieder einen Fall von So klein ist die Welt. Ich habe ja, bevor ich bei der Messe gearbeitet habe, als Fachjournalistin gearbeitet und habe vor etwa 20 Jahren einen Artikel geschrieben über den Future Store in Rheinberg.
Rheinberg, genau,
ja,
richtig.
Ja, genau, auch von der Metro. Und du hast gesagt, das war dein Projekt.
Ja, genau, richtig. Damals noch mit der Marke Extra. Kennt keiner mehr heutzutage, war eine Supermarktkette und wurde groß eröffnet von Claudia Schiffer damals, die kommt ja aus Rheinberg. Die hat dann so einen Apfel auf eine Computerwaage gelegt, die er selbst erkannt hat, was da drauf liegt, findet man ja heute auch noch. Und dieser Apfel wurde dann für viel Geld bei eBay versteigert.
Ja, und genau, es war auch mit RFID-Chips. Ja, ja. Man hatte überlegt, ob man an jeden Joghurt so einen RFID-Chip klebt und sowas und dass man einfach nur noch mit dem Einkaufswagen rausgeht. Ist denn das Thema Technik für Zukunftsideen immer noch so ein Treiber oder sind es inzwischen andere Dinge, die neue Ideen für den Handel generieren?
Also ich sehe viele Technologien. Ich bin immer auf den Messen dieser Welt auch unterwegs, war jetzt im Januar noch auf der NAF, das ist die Handelstechnologie-Fachmesse in den USA. Und ich sehe viele Innovationen dort, die wir damals auch in den Future Store schon hatten, die aber immer noch nicht im echten Leben angekommen sind. Und das hat ja dazu geführt, dass ich selber auch umgedacht habe. Kleine Anekdote, wir hatten den Future Store in Tönisforst mit den damaligen ersten Mobile-Commerce-Szenarien. Also man konnte mit dem Telefon einkaufen. In der Vor-iPhone-Zeit kann man sich gar nicht mehr vorstellen, welche Geräte man da hatte. Man konnte mit dem Telefon bezahlen, man konnte mit seinem Fingerprint bezahlen, also einen Fingerabdruck. Und nach 100 Tagen habe ich dann die Menschen gefragt, was ist denn hier die beste Innovation, die wir hier haben? Und da kam bei raus, die beste Innovation war das Handwaschbecken am Pfandautomaten. Das war eine 400-Euro-Investition, wo ich gesagt habe, das kann ja nicht wahr sein. Ich habe jetzt hier einen hohen zweistelligen Millionenbetrag an Technologie eingebaut und die finden dieses Ding gut. Und da habe ich mich mit dem Thema Neuromarketing beschäftigt. Warum finden Leute so etwas auf einmal sehr, sehr gut? Und da bin ich darauf gekommen, mich sehr stark mit Bedürfnissen von Menschen zu beschäftigen. So als Ingenieur denkt man ja immer naturwissenschaftlich, aber wir müssen viel, viel mehr sensorisch denken. Und da habe ich ganz neue Lernfelder aufgemacht, indem ich mich dann mit Gruppe Nymphenburg, Professor Heusel, der dieses ganze Thema, wie Menschen eigentlich kaufen, was passiert in der Sekunde der Kaufentscheidung im Gehirn, auseinandergesetzt hat. Und da habe ich komplett neu gelernt. Und deshalb heißt das Unternehmen, was ich danach gegründet habe, auch GMV-Team. Und GMV steht für gesunder Menschenverstand. Wenn wir den nicht einsetzen und irgendeine Technologie auf die Leute werfen, dann werden die nicht akzeptieren. Und viele Technologien würden wir gar nicht erst auf die Leute loslassen, wenn wir nicht vorher schon GMV eingesetzt haben.
Eine links, eine rechts.
Jetzt sagst du denkst dir ja auch neue Sachen aus, also Innovationstreiber bist du ja auch. Das heißt, du bist Autor und Speaker und so. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Was sind gerade so Projekte, die dich beschäftigen? Wie muss ich mir das vorstellen? Du warst auf einer Messe unterwegs, hast du jetzt gerade gesagt und so. Wie ist deine Job Description, würde man so schön neudeutsch sagen heute?
Ja, also dieses Wissen, was ich habe, bringe ich sehr stark in den Mittelstand. Und wir reden hier beim Mittelstand, inhabergeführten Mittelstand, reden wir gut von 250.000 Ladengeschäften in Deutschland. Ne, wir haben gut rund 400.000 Ladengeschäfte generell, aber meistens sind von Filialisten und 250.000 bleiben dann über von den Inhabergeführten. Und die sind für unsere Innenstädte sehr, sehr wichtig. Die großen Filialisten machen die Magnetwirkung, aber die Individualität einer Innenstadt kommt durch die inhabergeführten Formate. Und die müssen wir stark machen, damit unsere Innenstädte attraktiv bleiben. Und da setze ich den Fokus drauf. Und das tue ich im Auftrag der Bundesregierung, indem ich das Mittelstand-Digitalzentrum Handel leite. Es ist ein Konsortium von praktisch dem Who is Who der deutschen Forschungseinrichtungen im Bereich Handel. Da bin ich der inhaltliche Geschäftsführer. Und zugleich noch im Auftrag der Landesregierung Nordrhein-Westfalen entwickeln wir ein KI-Navi für den Handel, wo wir künstliche Intelligenz genau an den inhabergeführten Mittelstand bringen. Und ja, damit bin ich gut ausgelastet. Ich muss sagen, mein Tag ist mehr als 8 Stunden lang, aber ich mache das gerne mit Leidenschaft. Ich könnte theoretisch schon aufgrund meiner Bergbauhistorie schon über 10 Jahre in Rente sein, aber Rente ist nicht das, was ich meiner Frau zumuten möchte.
Ich habe ja gesagt, du wirst als Speaker gebucht, du berätst auch größere Marken und so, aber mit dem gesunden Menschenverstand, das assoziiert auch ein bisschen, dass dir gerade auch die kleineren Geschäfte am Herzen liegen. Ne, wenn du sagst, die machen die Innenstadt attraktiv, so wo schlägt das Herz da am meisten? Eher für die kleineren oder für die größeren?
Nee, ganz klar für die kleineren. Ne? Die kleineren, und da muss man auch wirklich sagen, das sind Leute, die wirklich mit dem Herz dabei sind, mit Leidenschaft dabei sind. und häufig genau den Support brauchen im Bereich der Geschäftsmodellweiterentwicklung, Anpassung an die momentan sich stark veränderten Kundenbedürfnisse und natürlich die Herausforderungen der Digitalisierung auch für sich zu nutzen. Und das können die alleine in der Regel nicht, weil die so mit ihrem Tagesgeschäft beschäftigt sind. Und da bieten wir natürlich dann den Support, auch oft mit Unterstützung von irgendwelchen Förderprogrammen. Es gibt so viele Förderprogramme für genau diese Businessbereiche in Deutschland. Die kennt aber keiner und die versuche ich dann mit ranzubringen.
Ich wollte gerade sagen, ist die größte Herausforderung vielleicht diese Hürden zu überwinden oder dass man sagt, traut euch, sprecht mich an oder diese Beratung einzufordern, ne? Und dann, dass man gar nicht, sage ich mal, es muss nicht jeder ja alles wissen, sondern sich eher trauen, jemanden zu fragen, der einem helfen kann.
Ja, also da müssen wir aber auch aufpassen. Wir haben so einen Mix eigentlich von Menschen, gerade in diesen Bereichen. Es gibt einen Bereich, der sagt, okay, ich weiß genau, was ich tun muss. Ich frage auch noch mal ein paar Experten, die mich da noch ein bisschen anreichen. Das sind so gut 20% der Händler, die wirklich nach vorne laufen, den Karren ziehen und richtig Mut haben, was Neues auszuprobieren. Dann gibt es so 60%, die abwarten. Oder? Das ist so die klassische gaußsche Normalverteilung, die man über die Händlerschaft legen kann. Und dann gibt es so 20%, die entweder sagen, ich habe nur noch 3 Jahre, dann gehe ich in Rente. Oder ich gebe den Laden hier an meine Tochter oder an irgendeinen Nachfolger weiter. Oder, ganz spezielle Spezies auch, ich mache mein Hobby zum Beruf und lass ab und zu mal ein paar Kunden daran teilhaben. Ne? Die gibt's auch. Ne?
Wie kriegt man die?
Das ist der schwierigste Bereich. Ich gehe hin und nehme mir die 20%, die wirklich Zukunft gestalten wollen und mache mit denen Erfolgsprojekte und nehme die dann als Role Model, um alle anderen dann zu überzeugen, den gleichen Weg zu gehen. Und das kann man nur machen, indem man nicht sagt, mach das so und so, sondern das und das bringt es. Das Ergebnis muss man herausstellen und nicht den Weg, wie man da hinkommt.
Der Elefant muss durchs Nadelöhr.
Ja, ich habe gesagt, du hast inzwischen über 30 Jahre Erfahrung in dem Thema. Wenn wir jetzt so die letzten 5 Jahre zurück und die letzten 5 Jahre nach vorne versuchen zu blicken, was wären denn so 3 Stichworte, die den Handel in dieser Zeit geprägt haben oder prägen werden und warum?
Ja, also die Zeit zurück, natürlich dieses ganze Thema Multichannel. Ne? Multichannel, Omnichannel ganz besonders.
Also man muss auf unterschiedlichen Kanälen die Kunden ansprechen, nicht nur stationär, auch mit dem Online-Shop oder über Social Media.
Genau, so. Richtig. Ja. Ne? An vielen Bereichen. Und die nächsten Jahre werden sehr stark geprägt sein, ja, von der Geschwindigkeit der Veränderung. Wenn wir uns mal anschauen, was jetzt gerade passiert mit den chinesischen Plattformen, Shein, Temu, die ja komplett alles auf den Kopf stellen, die ja auch eigentlich das Geschäftsmodell von dem Riesen Amazon ja schon fast untergraben, indem die von der Factory direct to consumer gehen, also von der Fabrik direkt zum Endverbraucher, unter Umgehung eventuell auch von, ja, Zollformalitäten und solchen Dingen alle.
Weil da nur der Preis zählt, oder?
Da zählt natürlich sehr stark der Preis. Und natürlich dadurch, dass die Supply Chain dazwischen komplett weglassen, also alles das, was mit Importeur ist, Großhändler und dann die Verteilung letztendlich an die Menschen durch irgendwelche Shops, das ist komplett weggelassen. Können ja auch ganz andere Preise machen. Nachteil ist natürlich, dass dort Spielregeln untergangen werden, die für alle anderen hier gelten. Aber da ist der Handelsverband, das beobachte ich sehr intensiv, in Zusammenarbeit mit der EU ist man da sehr stark unterwegs, da jetzt auch eine Disziplin reinzubekommen, dass sich alle an die gleichen Regeln halten.
Ja, und das ist natürlich die große Herausforderung. Wie kann da der Einzelhandel punkten dagegen? Ne? Was hat er denn dagegen zu setzen? Natürlich Beratung und Service und was wir alles kennen, aber ich muss ja trotzdem, sag ich mal, die Leute auch erst in den Laden kriegen und da meine Kompetenz auch zeigen können. Und das ist natürlich schon sehr verlockend, wenn man ein Produkt sieht, das plötzlich nur ein Drittel kostet von dem, was ich anbiete.
Wie wir das angehen? Also ich sage, der Handel hat eine neue Aufgabe bekommen. Ne? Katrin, ich frage mal, wie viele T-Shirts hast du?
Ich bin nicht mehr so ein exzessiver Shopper wie früher. Es liegt aber daran, dass ich immer hoffe, dass ich doch in die kleinere Größe reinpasse und mir dann doch nichts kaufe. Aber es liegen schon ein paar im Schrank, so 20?
20, gut, okay. Wenn ich dir jetzt zwei wegnehme, hast du eine sehr starke Einschränkung deiner Lebensqualität?
Nein.
Aber du würdest ein 21. kaufen, ne?
Wenn es mir gefällt für den richtigen Anlass, würde ich das 21.
kaufen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema. Das hat sich in der Bevölkerung geändert. Wir verkaufen ja in gesättigte Märkte, ne? Du hast 20 T-Shirts. Siehst du überhaupt keinen Grund, dir noch eins zu kaufen, weil du kannst mir sogar zwei abgeben, merkst du gar nicht. Ne? So, und das ist letztendlich das, was der Handel jetzt als neue Aufgabe hat. Der Handel war ja in der Vergangenheit immer der Befriediger eines Versorgungsbedürfnisses. Der war der Versorger der Republik. Und die Versorgungsaufgabe fällt jetzt immer mehr zurück, weil die Leute die Schränke voll haben, die Regale voll haben. Das heißt, ich bin derjenige, der den Wunsch, etwas kaufen zu wollen, jetzt auf einmal noch mit kreieren muss. Ich bin derjenige, der Storyteller sein muss, damit die Leute erstmal auf die Idee kommen, etwas zu kaufen. Und da gibt es natürlich Händler, da habe ich sehr, sehr viele hier in meinem Portfolio auch, die diesen Job wirklich gut machen und auf einmal in ein komplett neues Problem reinlaufen, nämlich ihr Wachstum gemanagt zu bekommen, weil dafür braucht man natürlich Personal und Leute, die diesen Spirit mitverfolgen. Und die sind nicht einfach zu kriegen. Ne? Also man kann mit wenigen Mitteln viel richtig machen, wenn man verstanden hat, dass seine neue Aufgabe nicht ist, zu verkaufen. Ich sage immer den Händlern, hört auf zu verkaufen. Sondern, dass man in die Richtung geht zu sagen, geh hin, werde auch so ein bisschen Content Creator, um das jetzt mal so ein bisschen übertrieben zu sagen, und zeig den Leuten, wie du durch, ja, ich sag mal, attraktive Angebotspräsentation, Gamification und dieses Impuls wecken, wie du die Kunden in deinen Laden bekommst.
Und wie schwer ist das oder was stellst du da fest? Ist es eher ein positiver Effekt, dass die Händler sagen, ach, ich hätte es mir komplizierter vorgestellt und wenn ich ins Machen komme, man sollte sich einfach trauen? Oder wie ist da so das Feedback? Oder muss man schon realistisch sagen, man muss auch ein bisschen was da rein investieren?
Also rein investieren ist an Zeit. Ich sage den Händlern immer, wenn ihr in der Woche 3 Stunden Zeit da rein investiert, euch im digitalen Raum zu präsentieren, dann reicht das vollkommen aus schon mal für die ganze Woche, um präsent zu sein. Du kannst ja heute nicht mehr erlauben, kein Gesicht im digitalen Raum zu haben. Gehört einfach für jeden dazu. Und ich habe ja hier heute auch nochmal den Workshop, wie KI zum Beispiel dabei helfen kann. Und da machen wir live in diesem Workshop, werden wir wirklich uns jemanden aus dem Publikum rauspicken und dann zeigen, wie KI ihn entweder in seinem Geschäftsmodell, bei der Sortimentsanalyse oder auch bei Social Media unterstützen kann. Was genau, weiß ich jetzt noch nicht. Ist so ein bisschen Impro-Theater, was wir da machen. Aber da zeigen wir, wie so etwas effizient heute gemacht werden kann.
Und da würdest du auch sagen, das ist eine Technik, die im Moment, wenn man es gut einsetzt, auch viel mehr Vorteile hat, als dass man Angst davor haben müsste?
Ja, also dieses Thema Angst höre ich immer wieder. Überhaupt nicht, gar nicht. Ne? Also wir haben so viel Nutzen daraus mittlerweile. Da werden so viele Synergien geschaffen auf einmal. Dinge, die ich zum Beispiel im administrativen Bereich viel, viel einfacher machen kann. Durch die Regulierung haben wir natürlich viele Berichtspflichten und solche Dinge alle. Und das kann ich mit KI-Unterstützung viel, viel besser machen und habe dann Zeit, meine Kunden zu bedienen, anstatt hinten im Büro zu sitzen, im Backoffice und da irgendwelche Auswertungen zu machen oder so. Ne? Also ich kann echt nur sagen, Leute, legt diese Angst ab, sich mit so einer Technik zu beschäftigen, denn die Technik ist mittlerweile heute so, dass ich die bedienen kann, ohne irgendwelche Programmierkenntnisse oder Computerkenntnisse zu haben. Rein über Sprache mache ich das.
Mega, also sehr spannend. Wer noch keinen Platz gebucht hat, es gibt noch ein paar letzte Restplätze, dann kann man sich heute ganz praktisch die Tipps holen.
Laufmaschen und auftrennen.
Stichwort ganz praktisch. Auch hier versuchen wir noch mal ein paar ganz praktische Tipps zu geben, auch andersrum. Hättest du sowas, was dir immer wieder ins Auge fällt, wo du denkst, ach, Kinders, mach doch das nicht. Ne? Es gibt so typische auch Fehler. Du hast eben schon mal gesagt, keine Visitenkarte im Netz zu haben. Eine kleine Sache, die man ja auch schnell abstellen kann, sage ich mal, eine kleine Social-Präsenz oder eine Website, wo wenigstens mal die Öffnungszeiten drauf sind und eine Adresse und sowas. Sind das so gängige Fehler oder fällt dir noch so ein bisschen was ein, wo man sagt, das kann man schnell abstellen und es wirklich hat eine große Wirkung?
Also da fange ich mal im Nicht-Digitalen an. Ich bin so ein absoluter Fan von guten Visual Merchandising, wie man das ja nennt, ne? Schauwerbegestaltung in Deutsch, ne? So, und ich sage immer, Leute, euer Schaufenster, das ist eure Visitenkarte. Und da müsst ihr nicht maximal viel Produkte reinstellen mit Preisschildern, um zu zeigen, was im Laden alles an Produkten da ist, sondern ihr müsst dort euren Spirit ausstellen. Bringt 3, 4, 5 Produkte gut inszeniert da rein, mit einem guten Surrounding, sprich mit guten Kontexten. Das muss der Eye-Catcher in der Stadt sein. Und da gibt es wunderbare Beispiele, die auch auf unserem Blog Zukunft des Einkaufens, wo auch unser Podcast läuft, auch sind. Einfach mal eingeben, Visual Merchandising. Und da haben wir ganz viele Beispiele von guter Schaufenstergestaltung mit Preisen dabei, was das Ganze kostet, wenn man das so macht. Und ich bin da so ein Fan von, erstmal in der Richtung anzufangen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Thema Webseite, aber auch Social-Media-Auftritt. Ich stelle den Social-Media-Auftritt noch vor der Webseite, weil auf eine Webseite muss man aktiv draufgehen. Mit einem guten Social-Media-Auftritt kommt man automatisch in die Timeline der Leute rein. Und das sind die trojanischen Pferde, Sichtbarkeit zu erzeugen.
Ja, Sichtbarkeit insgesamt, ne? Egal wo, ist wirklich auch so ein Schlüssel, dass man überhaupt erstmal wahrgenommen wird und ja eine Chance hat, sich beim Kunden zu präsentieren. Und ja, da haben wir ja ganz viele Themen hier auch auf der Messe, wie wir da ein bisschen mit unterstützen wollen.
Ja, jetzt habe ich aber noch mal eine Frage.
Bitte.
Genau, ihr habt ja hier, die Messe ist ja meiner Meinung nach etwas ganz Besonderes. Klein und fein und mit sehr interessanten Messeständen auch aufgebaut. Also ich bin ja, wie ich schon sagte, auf vielen Messen unterwegs, aber hier habe ich Messestände, die durch ganz besondere Kreativität glänzen. Und wie entwickelt sich aus eurer Sicht jetzt hier der Markt genau dieser Anbieter, die hier dabei sind? Ist Kreativität ein Booster der Zukunft? Wir haben ja lange Zeit eigentlich... kommt ja dieses Thema Stricken, Häkeln aus einer Zeit, wo man kein Geld hatte, irgendwo sich die teuren Pullover zu kaufen, hat man die selbst gestrickt. Dann ist es zu einem Hobby geworden, von einer Notwendigkeit zum Hobby. Und Hobby ist ja immer Leidenschaft. Und da geben ja Leute Geld aus für Dinge, was man sich manchmal gar nicht vorstellen kann. Ist der Trend ungebrochen?
Ja, ich glaube, da kommt das Thema Individualität sehr stark dazu und aber auch nachhaltig. Wir haben ja auch eine Nachhaltigkeitsfläche, ne, dass gerade viele Leute eben nicht das T-Shirt, das 21. von der Stange kaufen wollen, sondern sie haben vielleicht noch eins und es wird recycelt, abgecycelt, es wird was Neues draus gemacht oder es wird irgendwie eine schöne Weste dazu gestrickt, um das Teil aufzuwerten und sowas. Ich glaube, dieser Impuls, den merkt man immer stärker, dieses Individuelle und auch, ja, da ist, glaube ich, unsere Branche auch so ein bisschen Gegenpol zu diesem Fast-Fashion-Trend, dass man eher Spaß hat auch an der Haptik, an den Garnen, an den Stoffen, das erleben und fühlen will und ne, dieses Hobby ist ja sehr fassbar. Und gleichzeitig haben wir aber auch, wir haben morgen das Bloggertreffen der Initiative Handarbeit. Da haben sich 200 Blogger für angemeldet und Content Creator. Also das heißt, diese Mischung aus bei sich sein, kreative Projekte zu machen, das aber auch dann der Welt zu zeigen, das hat man hier ganz stark auf der Messe. Und im Messekosmos der Köln-Messe, wenn man sagt, man macht hier H&H, kommt immer sofort auch, das ist so eine schöne Messe. Und das liegt natürlich auch an den Ausstellern, die sich jedes Jahr so viel Mühe geben und so kreativ die Stände gestalten. Wir tragen unseren Teil dazu bei, aber maßgeblich sind das natürlich die Aussteller, die hier immer wieder was Kreatives bieten. Und ich wundere mich selber immer, dass ich denke, was kann man denn an einer Nähnadel noch besser machen? Und was da an Innovation und Technik zum Teil drinsteht, da schlackert man wirklich mit den Ohren. Also da wird man hier auch noch auf der Messe ganz viele Neuigkeiten finden, wo man denkt, also oder wenn man sich's erklären lässt, hinter die Kulissen guckt und was auch tolle Argumente wiederum für den Handel sein können, weil zum Beispiel der Aussteller Schmetz hier, ne, die machen Nadeln für die Nähmaschine, was da eine Entwicklung, eine Innovationskraft von diesem Unternehmen drin steht für eine kleine Nähnadel, die immer wieder was anderes kann oder so, das ist unglaublich. Und schön, diese Geschichten dann, wenn man die auch seinen Kunden dann erzählen kann vor Ort. Deshalb ja, freuen wir uns für jeden Besucher, der kommt und diese Geschichten dann auch nach außen trägt, dass sie eben nicht nur in unserer Messehalle bleiben.
Spielt die Zielgruppe Mann da noch eine große Rolle?
Also ich glaube, wir würden uns freuen, wenn es noch mehr Männer gäbe wie dich, die ein einfaches Ausprobieren sich an die Nähmaschine setzen und es probieren. Wir haben viele Männer, die auch kreativ sind, aber die Frauen sind immer noch deutlich in der Überzahl.
Ja, also großes Potenzial. Ja, besten Dank.
Ja, ich danke dir auch. Frank, vielleicht zum ganzen Schluss kurze Antwort noch. Ich frage zum Schluss immer noch nach.
Mein roter Faden.
Gibt es einen roten Faden in deinem Leben, der dich begleitet? Ein Motto oder irgendwas?
Ja, Veränderung.
Veränderung.
Veränderung. Also ich habe jetzt, glaube ich, meinen 8. Beruf oder so. Freue mich schon auf den 10. Und da ist noch einiges zu tun.
Wir bleiben dran und ich glaube, es war nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben. Würde ich mich jedenfalls sehr freuen. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, danke auch.